Ja, um Unterordnung soll es heute gehen. Ich glaube, das ist ein Wort, ich weiß gar nicht, ob mir das abgesehen vom christlichen Kontext irgendwo schon mal so ganz natürlich begegnet ist. Aber hier begegnet es uns. Es gibt in der Bibel immer mal wieder Texte, die einen irgendwie irritieren oder verstören. Ich kenne das auch. Manchmal hat man dann auch den Impuls, diese Stellen einfach so zu überlesen, hinten rüberfallen zu lassen, weil man nicht so richtig weiß, was man damit anfangen soll. Und ich glaube, man muss jetzt auch nicht jede Bibelstelle verstehen oder mögen. Aber ich glaube, manchmal lohnt es sich trotzdem, nochmal hinzuschauen, ob sie einem vielleicht nicht doch nahe kommen kann. Und so einen Text habe ich euch heute mitgebracht, mit dem ich auch länger so ein bisschen gerungen habe und dann irgendwann doch so einen Zugang gefunden habe. Und zwar geht es da eben um Unterordnung, aber nicht nur so zwischen Chef und Angestellten, wo man es vielleicht noch irgendwie nachvollziehen kann, da gibt es ja auch eine Hierarchie, sondern auch in vielen anderen Beziehungen. Das sehen wir gleich. Und dieser Text steht im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, im Epheser 5. Und wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe zu diesem Buch Epheserbrief. Das ist ein Brief, der an eine Gemeinde in Ephesus geschrieben wurde, einer Stadt in der heutigen Türkei. Und die Gemeinde dort ist einer der ersten Gemeinden überhaupt und sie erhalten einen Brief, in dem es darum geht, was so das Evangelium ist, die gute Botschaft von Jesus Christus und was dieses Evangelium für das Leben von ihnen, von den Christinnen und Christen bedeutet. Und in den heutigen Versen wendet sich der Briefschreiber Paulus an die Häuser, an die Haushalte und spricht darüber, wie sie ihre Beziehungen dem Glauben nach gestalten sollen. Und ich lese uns da mal einen Ausschnitt, nämlich die Verse 21 bis 25. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib, also zu seinem Körper, gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Soweit ein paar Verse. Vielleicht hast du den Text schon mal gehört, vielleicht hörst du ihn jetzt auch zum ersten Mal. Aber ich glaube, so oder so für die meisten Ohren im 21. Jahrhundert klingt einiges daran etwas schräg. Ganz besonders die Aufforderung der Frauen, sich den Männern in allem unterzuordnen und so die Rede vom Mann als Haupt der Frau, also Haupt als Kopf, als übergeordnet. Das ist man so gar nicht gewohnt in einer Zeit, in der Regel meistens in unserem Land gleichberechtigte Beziehungen herrschen zwischen Mann und Frau. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet eurer Kollegin oder den Nachbarn diesen Vers zeigen, diese Verse. Ich schätze, viele würden sagen, völlig aus der Zeit gefallen, weg damit. Mit weg damit bin ich nicht so richtig glücklich, weil ich schon davon ausgehe, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht und uns auch durch die Texte immer irgendwie was zu sagen hat. Und wo die einen diese Verse vielleicht als total überholt betrachten, erlebe ich auf der anderen Seite das Extrem, dass diese Verse benutzt werden, um sich gegen Gleichberechtigung auszusprechen. Das ist mir zum Beispiel in einigen sehr strengen Gemeinden schon begegnet, wo diese Texte auf Hochzeiten vorgelesen werden und die Frau dann eben aufgefordert wird, sich in der Ehe ihr Mann unterzuordnen und der Mann die Frau in der Ehe zu leiten. Und das ist oft sehr mit sehr eindeutigen Geschlechterrollen einhergegangen. Bis dahin zum Beispiel, dass Frauen nicht berufstätig sein durften oder so. Und dieser Text, muss man auch sagen, wurde in der Geschichte immer wieder dazu benutzt und auch andere Texte in der Bibel, Frauen zu unterdrücken, klein zu halten, falsche Machtansprüche von Männern durchzusetzen und in einigen Fällen sogar Missbrauch zu beschönigen. Und wenn man sich das anschaut, kann einem das wiederum dazu verleiten, dass man sagt, ich werf den Text einfach über Bord, der richtet doch nur Schaden an. Also entweder ignorieren oder Frauenunterdrückung. Ich weiß nicht, ob das so die Alternative ist, die wir da haben. Aber was machen wir dann mit diesem Text? Wenn wir Bibeltexte nicht wirklich verstehen oder sie uns schwerfallen, dann liegt das manchmal daran, dass uns Informationen fehlen. Informationen dazu, in was für einer Welt die Menschen, die diese Texte geschrieben haben, eigentlich gelebt haben. Woran sie dabei gedacht haben, was für sie selbstverständlich war und was für sie auch gar nicht denkbar war. Und um diese Texte zu verstehen, was sie uns heute auch sagen wollen, hilft es also, das alles mal mitzudenken. In der Theologie nennt man das den historischen Kontext beachten. Und ich habe so in der Vorbereitung auf diese Predigt mir einen theologischen Vortrag eben angeguckt vom Theologen Thorsten Dietz. Und der hat da ein Bild benutzt, und zwar das Bild einer 3D-Brille. Wenn du ins Kino gehst und es läuft ein 3D-Film und du hast keine 3D-Brille auf, dann erkennst du grob, was da passiert. Du kannst irgendwie auch die Handlung verfolgen, aber es ist verschwommen. Und es wird erst klar und es bekommt mehr Tiefe und mehr Dimensionen, wenn du die Brille aufsetzt. Und so ist das auch mit einigen Bibeltexten. Wenn wir die historische Brille aufsetzen, dann eröffnen sich uns mehr Dimensionen. Wir entdecken mehr im Text, die uns vielleicht Sachen, die uns vorher gar nicht aufgefallen sind. Wir sehen mehr Tiefe, wir sehen klarer, was uns da eigentlich in diesem Text für eine Geschichte erzählt werden soll. Und darum will ich heute mal mit euch schauen, was für Tiefen sich in diesem Text mit einer 3D-Brille eröffnen. Also einmal Brille auf. Der Brief wendet sich hier an Männer und Frauen und in ein paar Versen später spielt er das Ganze nochmal auf ähnliche Weise durch, nämlich in Kapitel 6. Da steht ab Vers 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Und wieder ein paar Verse später, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen, versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Ja, doch, ich brauche ja die Brille. Wir merken also, da gibt es ein Muster. Da werden immer zwei Gruppen von Menschen gegenübergestellt und es gibt immer ein Oben, dem gehorcht werden soll, das sind die Männer, die Herren, die Väter, und immer ein Unten, das gehorchen soll. Die Frauen, die Sklaven, die Kinder. Und auch daran, für unsere heutigen Ohren, mag daran einiges komisch klingen. Aber wie gesagt, wenn wir die Brille aufsetzen, sehen wir, was zu dieser Zeit vielleicht daran Sinn gemacht hat. Die Menschen, die zu dieser Zeit gelebt haben, als dieser Text geschrieben wurde, also auch die Menschen, für die dieser Text ursprünglich war, in der Gemeinde, die haben sich bei diesen Versen überhaupt nicht gewundert. Was da beschrieben wird, war für sie total normaler Alltag. So sah antikes Leben aus. Haushalte oder Häuser bestanden damals nicht, so wie heute vielleicht aus so irgendwas zwischen 2 und 6 Personen, vielleicht Eltern mit Kindern, vielleicht kinderlose Paare, vielleicht Singles, vielleicht eine WG, sondern Häuser bestanden aus mindestens 12 Personen, es gab mehr Kinder, es gab Angestellte, eben Sklaven, Diener, Mägde. Und diese größeren Gruppen hatten eine klare Ordnung. Ganz oben stand der Mann des Hauses, der Vater, der Herr. Der hatte das Sagen, dem wurde gehorcht und dem gehörte auch alles andere. Die Angestellten, die Frauen und auch die Kinder wurden in der Regel als sein Besitz angesehen. Beziehungen, wie wir das heute kennen, zwei Menschen verlieben sich vielleicht, sie bauen eine vertrauensvolle Beziehung auf, sie wollen ihr Leben gemeinsam gestalten, das gab es auch. Das war aber nicht die Regel. In der Regel machte da ein Vater mit einem anderen Mann was aus, übergab ihm dann seine Tochter, die dann dafür da war, Nachkommen zu gebären und die Familie aufrechtzuerhalten. Und Frauen hatten insgesamt weniger Rechte, weniger Bildung. In der Regel, es gab auch Ausnahmen, wie gesagt. In der Regel waren sie aber für ihre Männer keine Partnerin auf Augenhöhe. Und das galt auch für die Sklaven und Kinder. Auch die waren weiter unten angesehen. Und diese Ordnung von oben und unten ist hier keine neue christliche Idee von Paulus, die durch diesen Brief in der Gemeinde eingeführt wird, sondern wird das beschrieben, was schon da ist. Wird das Leben beschrieben, das jeder gelebt hat, was anderes kannten sie nicht. Und dieses Verhältnis von oben und unten wird dann verglichen mit einem christlichen Bild. Wie Christus das Haupt, der Kopf der Gemeinde ist, so soll der Mann das Haupt der Frau sein. Und wie sich die Gemeinde ihrem Herrn Jesus Christus in Ehrfurcht unterordnen soll, so soll sich auch die Frau in Ehrfurcht dem Mann unterordnen. Das Bild vom Haupt, vom Kopf, das ist schon auch ein Herrschaftsbild. Und auch das hat sich Paulus nicht ausgedacht, sondern das kennen wir aus der Antike noch von anderen Stellen. Auch zum Beispiel Cäsar, der Kaiser von Rom, wird zum Beispiel als Haupt des Volkes bezeichnet, als Herrscher des Volkes. Die Menschen damals haben also bei diesem Bild vom Haupt vermutlich schon an Herrschaft gedacht, auch an Autorität, auch an Gehorsam. Die Gemeinde soll sich Christus unterordnen, soll ihm gehorchen und so soll es hier auch die Frau mit dem Mann tun. Und all das ist nichts Neues für den antiken Menschen damals. Die haben das vermutlich abgenickt und gesagt, ja, macht Sinn, kennen wir. Und heute stößt uns das auf, weil wir eine andere Normalität haben. Weil sich das Verständnis von Beziehung geändert hat, von Familie, insgesamt von Leben. Aber damals war eben Ehe, war die Beziehung zwischen Mann und Frau mit Herrschaft verbunden. Jetzt könnte man hier stehen bleiben und sagen, okay, da müssen wir all unsere Beziehungen in diesem Sinne umschmeißen. Ich höre direkt auf zu reden, weil das habe ich hier auch, was habe ich hier als Frau auf der Bühne zu suchen? Ich habe eh keine Ahnung. Ich sollte mal ganz schnell nach Hause zu meinem Mann gehen und ihn fragen, wie ich heute ihm am besten gehorchen kann. Weiß nicht, wie er das so finden würde. Wenn wir das so verstehen würden, auch für heute, würden wir es, glaube ich, uns und auch den Menschen, die wir zum Glauben einladen wollen, sehr schwer machen. Und deswegen kenne ich das von Christinnen und Christen, dass manche diesen Text aufgreifen und sagen, ja, ganz so herrschaftlich ist es doch auch nicht gemeint gewesen. Es geht hier darum, dass jedes Geschlecht so gewisse Probleme hat. Frauen fällt es immer schwer, den Mann zu respektieren und ihm Anerkennung zu zeigen, was Männer aber brauchen. Und den Männern fällt es schwer, ihre Frauen zu lieben, was Frauen aber brauchen. Die sind ja immer so emotional. Und deswegen wird ihnen das hier so gesagt. Und ich glaube, dass es schon eine Menge an Beziehungen gibt, auf die das irgendwie zutrifft, für die das irgendwie passt. Und Ehen, denen das dann hilft, sich zu sagen, okay, ich als Mann bemühe mich, meinem Mann Anerkennung zu zeigen und ich als Mann bemühe mich, meine Frau zu lieben und ihr das zu zeigen. Man muss aber sagen, das hatte Paulus vermutlich nicht vor Augen. Denn Männer in der antiken Kultur brauchten keine Anerkennung von ihren Frauen. Die hatten eh keine Ahnung in ihren Augen. Und auch heute finde ich es etwas verallgemeinernd zu sagen, Männer brauchen immer Anerkennung und die können keine Liebe zeigen. Frauen brauchen immer die Emotionen, können keine Anerkennung zeigen. Ich glaube, alle Menschen, egal welches Geschlecht man hat, brauchen Liebe und Respekt und Anerkennung. Und ich kann jetzt nur von meiner Beziehung sprechen, aber bei uns ist es nicht die Frau, der es leichter fällt, Liebe auszudrücken. Diese Interpretation passt also für manche Paare, für andere aber auch nicht. Und so ganz wird sie dem Text auch nicht gerecht. Aber die Interpretation, dass Frauen jetzt eben von ihren Männern beherrscht werden müssen, wird dem Text auch nicht gerecht. Denn Paulus greift hier nicht einfach nur das damals normale antike Leben auf und irgendwelche antiken Bilder und kopiert das dann einfach, sondern er macht etwas mit diesen Bildern, mit dieser Normalität. Und zwar lässt er das Evangelium darauf scheinen. Und das direkt schon zu Beginn. Denn was da gerne mal überlesen wird, ist der erste Satz in Vers 21. Ordnet euch einander unter, darin zeigt ihr, dass ihr Christus fürchtet, ehrt. Das ist der Punkt, wo wir heute erleichtert aufatmen. Damals für die ersten Hörer war das der Punkt, wo sie aufgeschreckt sind, wo die Köpfe nach oben gingen, wo sie sich gewundert haben. Das ist kein normaler Satz für die damalige Zeit. Wenn wir die Brille aufsetzen, dann springt er uns ins Auge. Und das ist wichtig, um zu verstehen, was hier eigentlich in diesem Text passiert. Ja, Paulus sagt ganz viel, was damals alle antiken Menschen gesagt haben, weil er ein antiker Mensch war und für antike Menschen geschrieben hat. Aber er sagt auch ganz viel, was extrem war für damals. Und das sind meistens die Dinge, die uns heute gar nicht mehr auffallen oder uns so als das Mindeste erscheinen. Aber dass Paulus hier davon spricht, dass Mann und Frau sich einander unterordnen sollen, das ist was Besonderes für die damalige Zeit. Hier an diesen Stellen im Text, diese Ausreißer, die einem mit dieser Brille auffallen, da merken wir, wie der christliche Glaube in das Leben der Menschen damals reingewirkt hat. Da scheint das Evangelium durch und bringt etwas Neues in die Kultur der Menschen damals hinein. Das Evangelium führt hier an dieser Stelle dazu, dass die Hausordnung, die damals eigentlich eben in diesem Oben und Unten geordnet war, dass die auf einmal mehr Gegenseitigkeit bekommt. Plötzlich soll sich nicht nur die Frau unterordnen, wo früher alle mit den Schultern gezuckt haben, gesagt haben, ja schon, ist klar, weiter im Text, sondern hier soll sich auch der Mann unterordnen. Und dass das etwas Besonderes ist, das merken wir auch daran, mit wie vielen Versen sich an die Frau gewandt wird und wie viele Verse mit dem Mann. Die Frau wird so in 3 Sätzen abgehandelt, das kannte man schon. Und dann kommen 9 Verse über das Verhalten vom Mann. Die habe ich alle gar nicht vorgelesen. Aber da geht es dann darum, dass die Männer schuldig sind, ihre Frauen zu lieben wie sich selbst. Sie pflegen sollen wie den eigenen Körper und so weiter und so fort. Das war für die Männer damals wahrscheinlich eine relativ neue Idee und darum musste man dazu ein paar mehr Worte verlieren und das gut begründen. Spannend ist auch, dass nicht bei der Frau steht, ordnet euch unter und dann bei den Männern herrscht über die Frau. Das wäre ja der logische Gegensatz. Nein, den Männern wird gesagt, liebt eure Frau, wie Christus die Gemeinde liebt. Und hier scheint eben das Evangelium durch auf das Leben und die Beziehungen der Menschen damals. Denn was bedeutet Lieben bei Jesus? Was bedeutet Lieben in diesem neuen christlichen Denken? Es bedeutet Hingabe. Es bedeutet dienen, es bedeutet sich zurücknehmen, es bedeutet sich unterordnen. Das hat Jesus immer wieder gesagt, gezeigt und auch in seinem eigenen Handeln, in seinem Wirken und auch in seinem Sterben gezeigt. Dienen war für die antiken Menschen damals eigentlich etwas für die, die hier in der Ordnung jeweils unten stehen. Dienen war was für die Frauen, für die Kinder, für die Sklaven. Und bei Jesus wird dienen aufgewertet als das, was jeden Menschen bestimmen soll. Jesus und seine Jünger könnte man auch damals in diese Ordnung von oben und unten einordnen. Jesus als Lehrer ist der, der herrscht, und die Jünger sind die Schüler, die dienen und gehorchen. Und es gibt aber diese schöne Geschichte, wo Jesus das umdreht und ihnen die Füße wäscht, was sonst Sklaven gemacht haben, und ihnen damit zeigt, ich diene euch. Wo er dieses Denken umdreht und neue göttliche Verhältnisse einführt, wo es eben um das gegenseitige Dienen geht. Und so wird dieses neue Denken, diese Aufwertung von Dienen und von Lieben und von Hingabe auch auf die Beziehung jetzt hier zwischen den Menschen in den Häusern und in den Familien draufgelegt. Dass Menschen hier aufgefordert werden, einander zu dienen, die Männer, die Frauen zu lieben wie sich selbst, das ist revolutionär. Und das sagen Paulus und das sagen auch Jesus immer wieder zu den Gemeinden, zu den Jüngern, dient einander. Wir haben hier also einen Text, in dem zum einen ganz normale antike Verhältnisse aufgenommen und beschrieben werden, wie Menschen damals eben gelebt haben. Und dann wird das Evangelium darauf angewendet und zeigt, wie es diese Verhältnisse ändern kann, eben hin zu einer Gegenseitigkeit, zu einer Beziehung, die von Lieben und Dienen und Hingabe geprägt ist, und zwar von beiden Seiten. Im Team geht es eben einfach besser. Und das gilt dann auch für die Verhältnisse von Sklaven und Herren und von Vätern und Kindern. Die kann man nicht jetzt in jeder Hinsicht miteinander vergleichen. Aber auch hier wird es weniger einseitig, indem den Herren und Vätern große Verantwortung aufgelegt wird, ihre Sklaven und ihre Kinder gut zu behandeln. Ich glaube, heute würden wir uns an der einen oder anderen Stelle wünschen, dass Paulus noch weiter gegangen wäre. Dass er gesagt hätte, und ihr Frauen, übt frei eure Begabungen aus, geht an die Universitäten und lasst eure Töchter frei entscheiden, ob sie heiraten wollen, wen sie heiraten wollen, ob sie Kinder haben wollen, wie viele Kinder sie haben wollen. Und dass Paulus gesagt hätte, und ihr Herren, lasst eure Sklaven frei, gebt ihnen genug Geld, dass sie sich ihr eigenes Leben aufbauen können, und ihr Väter, erzieht eure Kinder zum selbstständigen Denken und auch zur Freiheit. Das alles wäre schön gewesen, aber in der Antike undenkbar. Das hätte vollkommenes Chaos ausgelöst und es hätte der Ausbreitung des Evangeliums vielleicht sogar geschadet, weil die Christen und Christinnen dann die völligen Anarchisten gewesen wären. Paulus konnte hier nicht 100 Schritte auf einmal machen. Aber er hat einen Schritt gemacht und damit so eine neue Richtung eingeschlagen. Und diese Richtung ist immer mehr hin zu einem Leben, das sich an Jesus orientiert, an seinem Vorbild, am Evangelium, an den Prinzipien, die bei Gott gelten. Und einige von diesen Prinzipien werden auch in Kapitel 5 beschrieben, und zwar ganz am Anfang, Vers 1 und 2. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Und später Vers 8 und 9. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut ist, was gerecht ist und was wahr ist. Und zu diesen göttlichen Prinzipien, zu dieser Richtung, die eingeschlagen wird, gehört eben auch Vers 21, ordnet euch einander unter. Paulus nimmt die Situation, in der die Menschen damals gelebt haben, und wendet diese neuen christlichen Prinzipien darauf an und zeigt ihnen, wie sie das in ihrer damaligen Situation leben können. Und so haben Menschen in der Geschichte immer wieder versucht, diese christlichen Leitlinien und Prinzipien auf ihre jeweilige Situation anzuwenden. Irgendwann haben auch Christen gemerkt, es ist nicht gut, dass es Sklaven gibt und wir das teilweise sogar mit der Bibel begründen. Sondern christlich ist es, dass jeder Mensch die gleichen Rechte, die gleiche Freiheit, den gleichen Wert hat. Das hat aber seine Zeit gebraucht. Genau wie es seine Zeit gebraucht hat, Frauen als vollwertige Menschen mit den gleichen Rechten und Freiheiten wie Männer anzusehen und auch Kinder als Subjekte mit eigenen Rechten. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass man das wahrnimmt. Und leider haben Christinnen und Christen dann nicht immer an vorderster Front mit für gekämpft. Obwohl die Gleichstellung zum Beispiel von Mann und Frau gut mit den ersten Kapiteln der Bibel, wenn man sie ganz am Anfang aufschlägt, in der Schöpfungsgeschichte, dass es damit gut begründet werden kann. Für uns heute stellt uns der Text also die Frage, was heißen diese christlichen Prinzipien für uns in unserer Situation, in der wir leben? Wie geht Unterordnung, wie geht Dienen, Liebe, Gerechtigkeit, Hingabe, zum Beispiel in Ehen, die auf Augenhöhe geführt werden? In Beziehungen mit gleichberechtigten Partnern? Wie geht das in ganz anderen Lebensformen, die wir heute haben? Wie geht das bei Alleinerziehenden? Bei Eltern von selbstbestimmten Teenagern, bei Singles, für kinderlose Paare. Für all diese Lebensformen gibt es in der Bibel und auch in der Geschichte nicht unendlich viele Vorbilder. Das muss man oft neu buchstabieren und gemeinsam herausfinden, was das heißen kann. Aber Paulus hat uns eben eine Richtung vorgegeben. Christliches Leben heißt hin zu mehr Dienst, hin zu mehr Hingabe, zu mehr Gerechtigkeit, mehr Liebe, und zwar in jedem Lebensbereich. Bis in unsere Häuser, unsere Wohnungen, unsere Familien, unsere Liebesbeziehungen, unsere Freundschaften hinein. Und ich glaube, dass das die Botschaft des Textes für uns heute sein kann. Das Evangelium soll all unsere Lebensbereiche treffen, bis eben hin zu diesen Beziehungen. Ob es unsere Familie, unsere Freundschaften, unsere Erziehung ist. In all dem soll es darum gehen, dass wir es Jesus-mäßiger gestalten. Und das heißt jetzt für mich zum Beispiel als selbstbestimmte, gebildete Frau im 21. Jahrhundert in einer gleichberechtigten Beziehung, dass ich mich schon weiter meinem Mann unterordnen will. Und das heißt für meinen Mann, als gebildeten Mann im 21. Jahrhundert in einer gleichberechtigten Beziehung, dass er sich mir unterordnen will. Und das heißt für uns, wir wollen statt einem Gegeneinander oder einem Übereinander hinweg ein Miteinander leben. Wir wollen nicht nur unsere eigenen Bedürfnisse und Ideen und Perspektiven sehen und wertschätzen, sondern auch die des anderen. Wir wollen gemeinsame Entscheidungen treffen. uns gegenseitig helfen, uns unterstützen, unsere Begabungen auszuleben, unsere Berufungen zu entdecken, unsere Ziele zu erreichen. Wir wollen uns gegenseitig vergeben, barmherzig miteinander sein. Und wenn das mal heißt, sich 10 Knirschen zu entschuldigen oder mal was für den anderen zu machen, ohne dass man es ihm unter die Nase reibt und das aufrechnet. All das wollen wir, versuchen wir, scheitern wir oft genug dran. Gerade in Situationen, in der eben Bedürfnisse und Perspektiven so unterschiedlich sind, dass es einem schwerfällt, über sich hinauszublicken. Wir bekommen das lange noch nicht so hin, wie wir es gerne würden, aber das ist eben die Richtung, in die wir leben wollen. Hin zu mehr Liebe, mehr Gerechtigkeit, mehr hin zu dem, wie es Jesus vorgelebt hat. Und darum will ich auch euch und will ich dir heute mit diesem Text so eine kleine Challenge, eine kleine Herausforderung mitgeben. Stell dir mal so eine Beziehung in deinem Leben vor, die dir wichtig ist. Ob es eine Partnerin ist, ein Freund, ein Kind. Diese Beziehung dir vorstellen. Was kann es für dich heißen, sie Jesus-mäßiger zu gestalten? Was könnte da ein konkreter Schritt sein? Vielleicht besser zuzuhören, öfter mal zu fragen, was die andere Person möchte, um Rat zu fragen, um die Perspektive der anderen Person, sich zu entschuldigen. Vielleicht sprecht ihr auch miteinander drüber, macht das als Team aus, wie ihr das leben wollt, denn beide Perspektiven zu haben, ist immer bereichernd. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ich glaube, wenn wir heute versuchen, das in unseren unterschiedlichen Lebenssituationen und Beziehungen zu leben, dann sind wir in eine gute Richtung unterwegs. Amen.